Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßt Sie Kemal Çelik. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Wiederholung der Sendereien Unser Briefkasten und Tagebuch Palästina. Nachrichten. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat den Präsidenten der Ukraine, Volodymyr Zelensky, mit einer offiziellen Zeremonie empfangen. Im Anschluss an die offizielle Begrüßungszeremonie im Präsidialen Arbeitsbüro in Dolmabahçe führten Staatspräsident Erdogan und der ukrainische Präsident Zelensky ein bilaterales Gespräch. Die Kommunikationsdirektion teilte Informationen über das Treffen zwischen Erdogan und Zelensky mit. Laut der Erklärung auf dem Social-Media-Konto der Kommunikationsdirektion erörterten die beiden Staatschefs die bilateralen Beziehungen zwischen Türkei und der Ukraine, die Bemühungen um Frieden im Ukraine-Russland-Krieg sowie regionale und globale Entwicklungen. Staatspräsident Erdogan erklärte in dem Gespräch, dass die Unterstützung Türkiyes für die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland fortgesetzt werde und dass die Region mehr Frieden und Stabilität benötige. Erdogan betonte, dass Türkiye der Sicherheit der Schifffahrt im Schwarzen Meer große Bedeutung beimisst und dass die Versorgungssicherheit im Energiebereich von entscheidender Bedeutung ist. Staatspräsident Erdogan erklärte zudem, dass Türkiye entschlossen sei, das gegenseitige Handelsvolumen mit der Ukraine zu erhöhen und die notwendigen Schritte in dieser Hinsicht weiterhin zu unternehmen und äußerte auch seine Zufriedenheit über die Entwicklungen der Beziehungen der Ukraine zu den Golfstaaten. Türkiye hat am 77. Jahrestag der NATO die zentrale Rolle des Landes in dem Militärbündnis betont. Heute feiern wir den 77. Jahrestag der NATO, der wichtigsten Plattform für die euroatlantische Sicherheit, deren Mitglied wir seit 1952 sind, erklärte das türkische Außenministerium am Samstag. Türkiye erfülle seit Anfang an ihre führende Rolle im Bündnis mit derselben Entschlossenheit und einem 360-Grad-Sicherheitsansatz, hieß in der Mitteilung weiter. Als wichtiger Sicherheitsgarant mit einer starken Armee, fortschrittlichen militärischen Fähigkeiten und einer dynamischen Verteidigungsindustrie leistet Türkiye konkrete und umfassende Beiträge zur euroatlantischen Sicherheit. Zugleich verwies das Ministerium auf den geplanten NATO-Gipfel am 7. und 8. Juli 2026 in Ankara. Damit unterstreiche Türkiye sein fortgesetztes Engagement für das Bündnis. Bei den jüngsten völkerrechtswidrigen Luftangriffen der USA und Israels auf den Iran ist erneut eine renommierte Universität in der Hauptstadt Teheran getroffen worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Taslim wurden bei der Attacke am Nachmittag das medizinische Forschungsinstitut sowie das Laborgebäude der Beheshi-Universität fast vollständig zerstört. Zudem sei auch das Studentenwohnheim auf dem Unigelände stark beschädigt worden. Zu möglichen Opfern gebe es vorerst keine Angaben, hieß es bei Taslim weiter. In den vergangenen Wochen hatte es Medienberichten zufolge bereits US-israelische Angriffe auf Universitäten in Teheran und anderen Städten gegeben. Nach iranischen Angaben waren etwa die Technische Universität Isfahan und die Universität für Wissenschaft und Technologie in Teheran Ziel US-israelischer Angriffe. Zwei von insgesamt 15 Schiffen unter türkischer Flagge, die in der Nähe der Straße von Hormuz auf die Durchfahrt warten, haben diese inzwischen passieren dürfen. Das sagte der türkische Verkehrsminister Abdülkadir Uraloğlu dem Sender CNN Türk. Eines der beiden Schiffe habe bereits am 13. März die Meerenge passiert, hieß es später aus dem Ministerium. Für 9 weitere Schiffe liefen Gespräche mit den zuständigen Behörden, um die Passage durch die strategisch wichtige Meerenge zu ermöglichen, sagte Uraloğlu. Die Verantwortlichen für 4 weitere Schiffe hätten entschieden, dass diese vorerst vor Ort bleiben, darunter seien 2 schwimmende Kraftwerke. Die an den Iran grenzende Straße von Hormuz ist für den weltweiten Öl- und Gashandel von wesentlicher Bedeutung. Seit Beginn des US-israelischen Angriffskriegs gegen den Iran haben die iranischen Streitkräfte die Meerenge für die USA, Israel und ihre Verbündeten de facto gesperrt, was zu einem massiven Anstieg der Ölpreise beigetragen hat. Türkei verhält sich im Krieg zwischen Israel, den USA und dem Iran neutral und bemüht sich um eine diplomatische Lösung des Konflikts. Das Land verstärkte zuletzt die Flugabwehr. Vier iranische Raketen drangen während des Krieges in den türkischen Luftraum ein. Sie konnten zerstört werden. Die iranische Führung dementierte bisher stets, das Nachbarland beschossen zu haben.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Nach dem Absturz eines F-15-Kampfjets in Iran haben US-Streitkräfte auch das zweite Besatzungsmitglied gerettet. Wir haben ihn, schrieb US-Präsident Donald Trump in sozialen Medien. Das US-Militär habe den Offizier in einer der gewagtesten Such- und Rettungsaktionen in der Geschichte der Vereinigten Staaten gerettet. Er könne voller Freude mitteilen, dass der Soldat zwar verletzt, aber wohlauf sei. Der arabische Sender Al Jazeera zitierte einen US-Beamten, wonach es bei dem Rettungseinsatz zu einem heftigen Feuergefecht gekommen sei. Die den Revolutionsgarden nahestehende iranische Nachrichtenagentur Tasnim hatte von Luftangriffen in dem Gebiet berichtet, in dem sich der Vermisste befunden habe. Das Flugzeug war laut iranischen Angaben am Freitag durch ein neues Verteidigungssystem abgeschossen worden. Das erste von zwei Besatzungsmitgliedern hatte nach US-Angaben bereits durch Spezialkräfte gerettet werden können. Danach suchten sowohl iranische als auch US-Streitkräfte nach dem zweiten Soldaten. Eine Gefangennahme durch Iran wäre für das iranische Regime nach Einschätzung von Experten ein großer Gewinn und ein Druckmittel gegen die USA gewesen. In zahlreichen Städten in Deutschland sind die Menschen am Karsamstag zu den traditionellen Ostermärschen auf die Straße gegangen. Kundgebungen mit Forderungen nach Frieden und Abrüstung fanden unter anderem in Berlin, Stuttgart, Köln und Leipzig statt. Im Ruhrgebiet startete der dreitägige Ostermarsch von Duisburg nach Dortmund. Das Netzwerk Friedenskooperative erwartete an rund 70 Orten bundesweit mehrere tausend Menschen. In Stuttgart zählte die Polizei rund 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. In Berlin kamen nach Angaben der Polizei etwa 1000 Menschen zusammen. Auch in Köln hatten die Veranstalter 1000 Menschen angemeldet. Die Teilnehmerzahl bewegte sich dort am Nachmittag im oberen dreistelligen Bereich, wie eine Polizeisprecherin sagte. Erste Kundgebungen hatte es schon am Grünen Donnerstag und Karfreitag gegeben. Bis Ostermontag sind insgesamt rund 100 Märsche geplant. Hauptaktionstag ist allerdings in jedem Jahr der Karsamstag. Veranstalter der Märsche sind Gewerkschaften, linke und christliche Gruppen sowie Friedensgruppen. Die regional organisierten Kundgebungen sind deutlich kleiner als zu Hochzeiten der Friedensbewegungen in den frühen 1980er Jahren. Zentrale Themen sind in diesem Jahr die Kriege in der Ukraine und in Nahost, wie das Netzwerk Friedenskooperative in Bonn angekündigt hatte. Die Friedensbewegung setzt sich für diplomatische Initiativiven zur Beendigung von Kriegen, eine Stärkung des Völkerrechts und den Einsatz für die Leidtragenden ein. Der Iran-Krieg hat massive Folgen für die Weltwirtschaft und die Verbraucher. Ein Liter Diesel kostet so viel wie nie zuvor, trotz der gerade erst in Kraft getretenen Spritpreisbremsen. Die gestiegenen Kosten für Öl und Gas wirken sich auch auf die Lieferketten vieler Produkte aus, was wiederum die Befürchtung von Kettenreaktionen befeuert. Welche Bereiche betroffen sind? Der Iran-Krieg könnte die weltweite Chipversorgung gefährden, weil Lieferengpässe bei Erdgas und Helium drohen. Helium wird bei der Produktion von Computerchips unter anderem zur Kühlung eingesetzt. Die Herstellung des Edelgases wurde nach Angriffen auf Anlagen in Katar gedrosselt, teilweise sogar eingestellt. Aus dem Emirat kommt etwa ein Drittel des weltweiten Heliums. Von den Lieferengpässen sind auch Taiwan und Südkorea betroffen, wo die weltweit wichtigsten Chipproduzenten sitzen. Wenn Helium ausfallen würde, hätten die beiden Länder Vorräte für nur 3 Monate, so Joachim Stahls von der Consorsbank. Danach müssen sie die Produktion einstellen, weil Helium bei der Kühlung der Maschinen nicht ersetzt werden kann. Die Messe Yacht Life Boat Show 2026, die in diesem Jahr zum dritten Mal in Antalya veranstaltet wird und Yachten, Boote sowie maritime Ausrüstung mit Seefahrtsbegeisterten und Technikinteressen zusammenbringt, hat begonnen. Eine Zeremonie im Anfash Messe- und Kongresszentrum nahmen der Gouverneur von Antalya, Hulusi Shahin, der Ausbildungs- und Lehrkommandeur der Küstenwache, Konteradmiral Gülkan Erel, sowie Vertreter von Institutionen und der Branche bei. In seiner Rede betonte Gouverneur Shahin, dass Antalya eine Stadt sei, die bedeutende Beiträge zum maritimen Sektor leiste. Shahin erklärte, dass die Messe von Tag zu Tag wachse und stärker werde und sagte, ganz gleich aus welcher Perspektive man den maritimen Sektor betrachtet, Antalya gehört zu den führenden Städten Türkis. Die Messe endet am 12. April. Meine Damen und Herren, von der Stimme von Türkiye hörten Sie die Nachrichten.
Unser Briefkasten. Liebe Freunde der Stimme von Türkiye in nah und fern, mit einem herzlichen Merhaba und Hallo heiße ich Sie alle willkommen zur Briefkastensendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Ufuk Geçim. Liebe Freunde, ich hoffe, Ihnen allen geht es gut und auch der Empfang ist störungsfrei. Das Wetter in Ankara, der schöne Frühling ist da, endlich, es wird wärmer und angenehmer. Heute ist es 11 Grad Celsius warm am Tag und 4 Grad in der Nacht. Die Tageshöchsttemperaturen liegen in der Woche zwischen 15 und 9 Grad Celsius. Nachts liegen die Temperaturen bei 4 und 2 Grad Celsius. Hoffentlich haben Sie schönes Frühlingswetter mit viel Sonnenschein und angenehmen Temperaturen, liebe Freunde. Liebe Hörerfamilie der Stimme Türkiyes, seit dem 29. März sind neue Frequenzen und Sendezeiten der deutschen Redaktion gültig. Unsere Mittagssendung empfangen Sie von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr Weltzeit im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz. Unsere Abendsendung empfangen Sie von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr Weltzeit im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. Ich wiederhole, die Mittagssendung kommt von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr Weltzeit im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz, die Abendsendung von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr Weltzeit im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. Meine lieben Freunde, in der vergangenen Woche haben wir den Geburtstag von meinem Neffen Onur gefeiert. Jeder von uns hat entweder ein Foto von ihm oder mit ihm mitgebracht und die Geschichte dazu erzählt. Was hat die Ufuk erzählt? Ich habe erzählt, wie er mit meiner Mutter, also seiner Großmutter, Schach spielte. Die beiden hatten so einen großen Spaß. Liebe Hörerfamilie der Stimme Türkiyes, unseren Briefkasten öffnen wir heute in Heldburg gemeinsam mit unserem lieben Freund Dr. Daniel Winkelmann und der lieben Frau Edda. Wir trinken unseren Tee oder Kaffee mit den beiden Lieben und mal sehen, ob die liebe Frau Edda auch einen leckeren Kuchen für uns hat. Der liebe Daniel schreibt uns, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Dr. Ufuk Geçim, merhaba. Hallo Ufuk, vielen lieben Dank für die Grüße und fürs Vorlesen natürlich auch. Edda hatte sich sehr gefreut, auch im Radio gegrüßt worden zu sein. Liebe Grüße also auch von ihr an dich. Der Empfang hat sich inzwischen gebessert. Wir sind ja auch nur noch ein paar Wochen vor der Tag- und Nachtgleiche entfernt. So, dann will ich mal die angelaufenen Fragen beantworten. Also, Kasachisch verstehe ich nicht, aber ich höre gelegentlich mal rein, um einen Eindruck zu bekommen, wie nah es am Türkischen liegt. Es gibt in unserem Haushalt einen Türkisch-Anfängersprachkurs, den hatte sich Edda bestellt, da eine ihrer Enkelinnen, also eine meiner Nichten, eine Zeit lang mit einem türkischstämmigen Freund zusammen war. Das daraus entstandene Urenkelinchen heißt Samira. Naja, nun sind die jungen Frauen von heute aber nicht mehr so bindungsorientiert und so gibt es bereits einen neuen Partner und weitere Halbgeschwisterchen für Samira. Aber aus dieser Zeit, in der sich eine deutsch-türkische Verwandtschaft anbahnte, stammt dieser Sprachkurs und unser Interesse. Zum Thema Schiffs- oder Flugangst kann ich noch eine Geschichte weitergeben, die mich aber auch schon aus mindestens dritter Hand erreicht hat. Die bezieht sich auf das Forschungsschiff Meteor, auf dem ich auch schon zweimal beruflich unterwegs war. Die Meteor wurde so konzipiert, dass sie sich ins recht flache Wasser von Flussmündungen wagen kann. Da man aber auf viele Decks und hohe Aufbauten wie Krane nicht verzichten wollte, geriet das Schiff etwas zu kopflastig. Ein Schmunzeler dafür ein Wissenschaftsschiff. Bei seiner ersten oder einer der ersten Ausfahrten in den Nordatlantik kamen Schiff und Besatzung so sehr in schlechtes Wetter, dass das Schiff wohl knapp dem Kentern entkam. Der Anekdote zufolge bekam einer der Wissenschaftler über Nacht graues Haar und fuhr nie wieder zur See. Danach wurden Eisenbahnschienen in den Rumpf gelegt, um den Schwerpunkt der Meteor zu senken. Auf meiner ersten Tour mit diesem Schiff war sie aber noch sehr anfällig für das gefürchtete Rollen. Das war auch rückblickend meine unangenehmste Tour, da ich mir an einem dieser rauen Tage auf dem Schelf vor Argentinien 2009 fast die Seele aus dem Leib habe. Bei meiner letzten Tour mit der Meteor 2011-12 war bereits der hintere Lastenkran entfernt worden, so dass sie anmutig und deutlich besser durch das Mittelmeer glitt. Und zu den Bildern vom Wannsee, ich bin der, der geknipst hat, also hinter der Kamera. Nur auf einem der Wannenbilder bin ich drauf. Das Streifenhörnchen mit Brille, Hut und Funkgerät auf dem kleinen Boot, das gerade die Seismik fährt. Das Bild hat ausnahmsweise unser Hannoveraner Kollege gemacht und so bin ich auch mal drauf. Nun habe ich aber auch ein paar Fragen. Ich habe in einem Buch über die früheren Kelten in unserem Raum gelesen, dass der Stamm der Volker, ansässig im Rhein-Main-Gebiet bis nach Thüringen, einen Teil seiner Leute in Richtung Byzanz geschickt hatte. Diese haben sich wohl erst als Söldner und später als Siedler unter dem Namen Galater bis nach Anatolien bewegt. Die Stadt Ankara soll wohl von diesen Galatern als Ankyra gegründet worden sein. Da du sicherlich besser Bescheid weißt, würde mich mehr dazu interessieren. Immerhin verbindet das unsere Gegend hier mit der euren in von mir ungeahnter Weise. Beste Grüße aus Südthüringen, Daniel. Lieber Dr. Daniel Winkelmann, vielen Dank für die 11 Empfangsberichte an die spanische Redaktion, 26 an die englische und 28 an die deutsche Redaktion. Lieber Daniel, du hast also eine Nichte, die halb türkisch, halb deutsch ist. Hoffentlich ist der türkische Vater auch da für seine kleine Tochter. Eine Ehe kann ja scheitern, eine Beziehung kann scheitern. Man kann mit der Zeit die Mutter oder den Vater des eigenen Kindes nicht mehr lieben oder sogar hassen, aber das Kind darf nicht darunter leiden. Es muss sich sicher fühlen, sowohl bei der Mutter als auch beim Vater. Zu den Bildern Wannsee. Ich habe mir natürlich dieses Foto angeschaut, auf dem du zu sehen bist. Aber auch wenn ich mir das Foto 100-mal anschaue, ich könnte dich auf der Straße nicht wieder erkennen, denn der Hut, die Brille und Schnurrbart und Bart machen das unmöglich. Daher musste ich lachen. Und zu deiner Frage habe ich natürlich im Internet viele Informationen gefunden, die ich ein wenig zusammengebastelt habe. Ein paar Sätze von hier, ein paar Sätze von dort und so weiter. Ich hoffe, die Antwort auf deine Frage nach den Galatern gefällt dir. Die Europäer Anatoliens, das sind die Galater. Es stellte sich heraus, dass die Galater, die als Vorfahren der Engländer, Iren und Schotten gelten, von Anatolien auf die britischen Inseln ausgewandert sind. Innerhalb des ersten Jahrtausends Europas wurden die Kelten, also die Galater, die Teil der europäischen Kultur geworden waren, ab etwa 300 vor Christus zu einem der Völker Anatoliens. Die Region in Zentralanatolien, in der die Galater lebten, wurde Galatien oder Galatien genannt und lange Zeit so akzeptiert. Es wird gesagt, dass die galatische Sprache bis ins 7. Jahrhundert nach Christus gesprochen wurde. Eine farbenfrohe, vielfältige Kultur, ein kriegerisches Volk, man könnte sie Legionäre nennen. Hinter den Galatern standen zudem Familien von etwa 20.000 Personen, sogar ihre Frauen kämpften in Kriegen. Später drangen etwa 20.000 Kelten in den 280er Jahren vor Christus über Gallipoli nach Anatolien ein und ließen sich im phrygischen Kulturraum nieder. Ein Teil von ihnen blieb offenbar in Gallipoli. Der Name Gallipoli bedeutet Gallupoli, Stadt der Kelten. In ihrer neuen Heimat, die Eskişehir, Kütahya, Bilecik sowie teilweise Isparta und Afyon umfasste, gründeten sie keinen organisierten Staat, sondern setzten ihr nomadisches Leben fort. Ganz im Sinne der griechischen Quellen führten sie Angriffe und Plünderungen gegen umliegende Völker durch. Ihre Wirtschaft beruhte nahezu vollständig auf Eroberungen. So drangen sie tief ins Innere Anatoliens vor und verbreiteten sich über Ankara, Çorum, Kırıkkale, Yozgat, Sivas und ganz Kappadokien. Viele Städte wurden tributpflichtig gemacht. Historische Quellen beschreiben die physischen Merkmale der Kelten wie folgt. Großgewachsen, mit breiten Nasen, kräftigen Schnurrbärten, dichten Augenbrauen, sommersprossigen Wangen und rötlichen Haaren, Bärten und Schnurrbärten. Der römische Historiker Diodorus Siculus beschreibt sie in seinem Werk Bibliotheca Historica so. Sie haben eine unnatürliche Blondheit. Ihr dickes Haar wird nach hinten gekämmt und mit Kalk gebleicht. Ihre Kleidung ist auffällig bunt. Sie tragen reich verzierte Tuniken, weite Hosen und mit einer Nadel befestigte Umhänge. Ihre Helme sind mit Bronze verziert und oft gehörnt. Mit Hörnern erzeugen sie durch Blasen seltsame disharmonische Klänge. Die Galater sind eine ursprünglich aus Mitteleuropa stammende Gemeinschaft, die nach Aufenthalten auf dem Balkan und in Westanatolien, schließlich in Zentralanatolien, besonders um Ankara, Çorum und Yozgat siedelte. Einige Forscher meinen, ein anatolischer König habe zur Verstärkung seiner Armee Söldner angeworben und die Kelten seien aus diesem Grund nach Anatolien gekommen. Um 600 vor Christus standen Frankreich, Britannien, Norditalien, Belgien, Süddeutschland, Tschechien und Teile Spaniens unter keltischer Herrschaft. Die Griechen nannten sie Keltai oder Keltoi, die Römer Galli. Die Ankunft der Galater in Anatolien ist bedeutend. Sie ließen sich zunächst im Gebiet von Galata in Istanbul nieder und erhielten das Recht, die Meerengen zu passieren. So begann ihr anatolisches Abenteuer. Im ersten Jahrhundert vor Christus gerieten sie jedoch unter römische Herrschaft und wurden assimiliert. Ihre Kultur ging im römischen Einfluss auf und verlor ihre eigenständige Identität. Die Region Sivrihisar galt damals fast als eine Art Vatikan der Epoche. Vor etwa 20 Jahren wurden unter der Leitung des Archäologen Levent Egemen Vardar im Rahmen von Oberflächenuntersuchungen fast 200 befestigte Siedlungen dokumentiert. Diese waren keineswegs zufällig angelegt, sondern miteinander verbunden und ein Teil eines Verteidigungs- und Kommunikationssystems. Die Galater sind kein Volk, das einfach von der Bildfläche verschwand. Ihre Nachfahren leben bis heute weiter. Ein großer Teil der Iren und Schotten geht auf die gleichen keltischen Wurzeln zurück. Auch die aus den Asterix-Comics bekannten Gallier, die Widersacher Caesars, gehören zu diesem Stamm. In der Römerzeit wurden alle Franzosen als Gallier bezeichnet, obwohl sie nie die Mehrheit der Bevölkerung bildeten. Noch heute heißt Frankreich im Griechischen Gallia. Die wichtigsten Zweige der indogermanischen Sprachfamilie in Europa sind germanische, romanische, slawische und keltische Sprachen. Heute werden keltische Sprachen nur noch in Teilen Irlands, Großbritanniens, Schottlands, Frankreichs und Belgiens gesprochen. Der Name Belgien leitet sich vom keltischen Belgae, Land der Freien, ab. Die Entwicklung des Namens Kelte, zunächst Kault, dann Gault, dann Galat und schließlich Kelt. Einer Legende nach bedeutet Kelt Nachkommen einer alten Zauberin. Einer anderen zufolge nannten sie sich im 6. Jahrhundert vor Christus Kault, was die im Wald Verborgenen bedeutet. Die Römer bevorzugten Gallus, während die Vorfahren der Engländer Gal oder Galle sagten. In hellenistischer Zeit taucht in griechischen Quellen auch Gaulae auf. Ihre Region wurde Gaulateia genannt. Um 278 vor Christus gründeten die Galater Ankara. Ankira hieß dann Angora und heißt jetzt Ankara. Der Name Galata in Galatasaray geht ebenfalls auf die Kelten zurück. Ankara ist eine galatische Stadt in Zentralanatolien. Der Name stammt von Ankira, also Ankar. Dass eine Stadt ohne Meer mit einem Anker verbunden wird, lässt sich so damit erklären, dass die Galater als Erinnerung an ihre Seereise solche Symbole mitbrachten. Gleichzeitig bedeutet Ankira auch der Haltende. Anatolien beherbergte in der Antike viele Zivilisationen, deren Spuren bis heute sichtbar sind. Die Galater gelten als einer der wichtigsten Träger dieses Erbes.
Die Region Galata in Istanbul, bekannt durch den Galata-Turm, war einer der ersten Orte ihrer Ansiedlung. Der Name Galatasaray stammt von einer dort gegründeten Schule zur Ausbildung von Eliteschülern und ist heute als kulturelles Symbol bekannt. Auch die Farbe Lila, die zeitweise in den Trikots von Galatasaray verwendet wurde, soll die als mutig und ehrenhaft geltenden Galata symbolisieren. Dann bedanke ich mich bei der lieben Frau Edda für den leckeren Tee und Kaffee und Kuchen. Vielleicht verrät sie uns auch, welchen Kuchen sie für uns gebacken hat. Dankeschön. Lieber Daniel, ich wünsche dir alles Gute. Viel Spaß mit der Stimme Türkiye. Liebe Grüße an Frau Edda und Samira und ihre Mutter und nach Heldburg und bleibt alle gesund, ihr Lieben. Meine lieben Freunde, unsere zweite Station ist heute Herbolzheim. Hier wartet unser lieber Freund Helmut Matt mit einer schönen Überraschung auf uns und seinen Empfangsberichten. Zunächst die Kurzdaten zum Empfang. Datum 11., 15., 21. und 22. Februar und 5. März, 18.30 Uhr UTC, Simpo 55544, sehr guter Empfang ist seine Bemerkung. Mein Empfänger war ein NRD 545 DSP. Ich benutze eine Wellbrook ALA 1530 LN Magnetic Loop Aktivantenne, die drehbar auf dem Dach unseres Hauses montiert ist. Liebes TRT, liebe Ufuk, schreibt er, nach einer kurzen Pause bin ich wieder da. Eure Sendungen waren wieder sehr hörenswert und ich hoffe, dass TRT Deutsch auch in der neuen Sendeperiode wieder mit guter Frequenzwahl mit von der Partie sein wird. Besonders nett fand ich Thomas Beckers Bemerkungen zu meinem Buch über Usbekistan, von dem es mittlerweile nur noch ganz wenige Exemplare gibt. Es wäre sehr nett von dir, liebe Ufuk, wenn du den Thomas Becker von mir ganz herzlich grüßen würdest. Ich werde ihm zudem auch bald wieder persönlich schreiben. Gesundheitlich geht es mir relativ gut. Allerdings gibt es im April noch eine weitere OP am Herzen. Wenn die gelingt und ich danach noch lebe, dann brauche ich keine blutverdünnenden Medikamente mehr zu nehmen. Das zumindest wurde mir im Herzzentrum versprochen. Auch heute schenke ich dir, liebe Ufuk, und denen, die meine Texte mögen, ein weiteres Gedicht. Es geht auch diesmal um das derzeit wichtigste Thema, Frieden. Und es beschreibt den Weg unseres Denkens vom Herbst und der Vergänglichkeit der Gedanken hin über den Frost des Winters und tiefer geistiger Kälte, hin zum Erwachen in einer neuen Zeit des Friedens. Noch ist das alles ein frommer Wunsch und ein schöner Traum, doch ich denke, solange es Menschen gibt, gibt es Hoffnung. Frieden. Der Wein reift in den Fässern, Kastanien in den Wegen, Tau auf Blumen und Gräsern, Zeit voll Nebel und Regen. Herbst, der Abschied vom Leben, ohne Blätter die Bäume, Nacht dem Winter entgegen, leise welkende Träume. Im Grau die blutigen Tage, ein dürres Blatt, nur die Zeit, der Tod die ewige Plage, die Menschheit zum Frieden bereit. Bald ist der Winter vorbei, in Liebe erwacht neues Licht, ihre Kraft macht die Welt frei, die Schale des Hasses zerbricht. Euer Hörer aus dem Breisgau, Helmut Matt. Lieber Helmut Matt, vielen Dank für deine ausführlichen Empfangsberichte, die wir mit unserer Februar- und März-QSL-Karte bestätigen. Lieber Helmut, es freut mich sehr, dass es dir jetzt besser geht. Ich hoffe, dass die Operation im April unkompliziert verläuft und es dir danach viel, viel besser geht. Ist es ein Routineeingriff oder etwas Ernstes, lieber Helmut? Lieber Helmut, ich finde diese Kommunikation, diese Verbindung, diesen Meinungsaustausch in der Hörerfamilie über die Kurzwelle super. Thomas Becker und andere Freunde könnten dich ja niemals kennenlernen, wenn es die Kurzwelle nicht gibt und auch keine Ahnung von deinen wunderschönen Werken haben oder von deinen Büchern und Gedichten und Interviews mit dir im Radio. Und ich hätte dich ja auch nicht kennengelernt und du mich natürlich auch nicht, wenn es die schöne Kurzwelle nicht gegeben hätte, oder? Die Kurzwelle hat uns zusammengebracht. Lieber Helmut, dein Gedicht ist wieder sehr, sehr schön. Bald ist der Winter vorbei. In Liebe erwacht neues Licht. Ihre Kraft macht die Welt frei. Die Schale des Hasses zerbricht. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass die Schale des Hasses überall auf der Welt zerbricht und mit dem Frühling die Liebe in unseren Herzen erwacht. Die strahlenden Augen eines Kindes sollen Liebe, Freude, Glück, Sicherheit, Vertrauen, Geborgenheit widerspiegeln. Wenn ein Kind weint, weint die ganze Welt. Wenn ein Kind lacht, lacht die ganze Welt. So muss es sein. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Herbolzheim und bleib gesund, lieber Helmut Matt. Liebe Freunde der deutschen Redaktion, jetzt sind wir in Graal-Müritz und wollen unseren Freund Winfried Schmidt besuchen. Unser lieber Freund schreibt uns: Nahava, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Dr. Ofugetschem, besten Dank für Ihre wertschätzenden Bemerkungen am 29. Januar im Briefkasten, auch unter anderem Erläuterungen, dass die Republik Türkei sich mit Leitlinie Frieden in der Heimat, Frieden in der Welt nicht am Zweiten Weltkrieg beteiligt hat, obwohl Churchill das wollte, waren gut verständlich. Die deutschsprachigen Sendungen von Radio Slowakei International sind nun ab 15. Februar nach 3 Monaten Unterbrechung wieder mit Kurzwellenradio zu hören. Jetzt auf 6140 kHz über einen belgischen Sender ab 14.30 Uhr UTC, Sommerzeit ab 13.30 Uhr UTC. Danke allen, die das ermöglicht haben und OM Bernd Seiser für Informationen. Danke auch für Geburtstagsgrüße am 26. Februar, Mitglied Niemand gleicht dir. Die Wiederholung am 1. März 12.30 Uhr UTC-Sendung war ungestört gut verständlich. Es war der Geburtstag meiner 2019 verstorbenen lieben Mutter. Allen gute Segenswünsche anlässlich Zuckerfest oder Osterfest, auch allen, die in Rostock am 4. April zur Friedensdemo ab Matrosendenkmal zusammenkommen, beginnen 10 Uhr mit freundlichen Grüßen, Winfried Schmidt. Lieber Winfried Schmidt, es freut mich, dass Sie uns weiterhin ungestört empfangen können. Atatürk war bis zur Gründung der türkischen Republik ein Soldat. Er kämpfte an verschiedenen Fronten, sowohl innerhalb der Grenzen des damaligen Osmanischen Reiches als auch außerhalb. Doch sobald er die türkische Republik gründete, legte er die Uniform ab und auch die Gedanken und Gefühle eines Soldaten. Für ihn war danach nur der Frieden innerhalb und außerhalb der Grenzen von Türkei wichtig. Friede in der Heimat, Friede in der Welt. Er handelte nur noch nach dieser Devise. Er wusste, dass Kriege zu Verlusten führen, Menschen unter den folgenden Kriege leiden. Schade, dass er so früh verstorben ist. Sicher hatte er noch vieles für uns leisten können. Auch seine Nachfolger waren gegen Kriege. Dies gilt auch für die gegenwärtige Führung. Türkei setzt sich weiterhin für den Frieden ein. Lieber Winfried Schmidt, auch meine Mutter ist 2019 verstorben. Ich vermisse sie sehr. Sie war eine liebevolle Mutter, ein liebevoller Mensch. Für meine Mutter waren gute Beziehungen zwischen den Menschen sehr wichtig. Ich hoffe, Ihre liebe Mutter und meine liebe Mutter ruhen in Frieden und fühlen, dass wir sie vermissen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Graal-Müritz und bleiben Sie gesund, lieber Winfried Schmidt. Liebe Freunde der deutschen Redaktion, jetzt wollen wir unseren lieben Freund Nuri Streichert in Hildesheim besuchen. Der liebe Nuri Streichert schreibt uns: Hallo liebe Ufuk, leider konntest du Zander nicht sehen. Ich hatte die Karte angehängt, aber irgendwie wurde die Karte nicht mitversendet. Das Problem hatte ich auch bei der Übertragung der Sendung vom vergangenen Samstag. Die kam beim Sender nur zur Hälfte an. Es wurden nur etwa 17 Minuten ausgestrahlt. Die Sendung, eine Tributshow für den verstorbenen Nils Sedaka, werde ich in Kürze wiederholen. Wir waren allerdings 2 Tage auf Fehlersuche und sind dann über das Problem erst am Montag gestolpert. Heute kontrolliere ich mit, dass die Karte mitversandt wird, ansonsten bringe ich dir die Karte zu Fuß. Jace ist immer noch im Hospital, man hat keine Ahnung, was er hat. Ich verstehe das Ganze nicht. Je länger es dauert, desto mehr Sorgen mache ich mir. Er hat am Samstag Geburtstag. Da am Samstag auch wieder die Harry Norman Show ist, habe ich eine Sendung produziert, wo ich ihm gratuliere. In der Show sind zum Beispiel Stevie Wonder mit Happy Birthday, Don McLean mit dem Birthday Song und Sir Cliff Richard mit Congratulations zu hören. Dazu gibt es eine entsprechende Geburtstags-EQSL mit der Fuchsfamilie, also dem Fuchs, seinem Lebensgefährten, den Fuchskindern in einem Feld mit gedecktem Tisch und Geburtstagstorte. Leo und Norbert fahren übernächste Woche für einige Tage weg. Hoffe, die beiden reden dann vernünftig miteinander. Ich halte die Entscheidung, Leo ins Internat zu geben, immer noch für falsch. Aber als Onkel bin ich außenstehend. Und da das Ganze diktatorisch von seinem Großvater entschieden wurde, kann ich dagegen auch nichts sagen. Ich schicke dir die Karte mit Zander noch einmal und ein paar meiner neuesten schrägen Ideen. Liebe Grüße, Nuri. Lieber Nuri Streichert, jetzt habe ich die Karte mit Zander gesehen. Vielen Dank, die Karte hat mir sehr gefallen. Aber es wäre auch toll gewesen, wenn du die Karte zu Fuß gebracht hättest, oder? Schade, dass deine Sendung nicht in voller Länge ausgestrahlt wurde, wegen einer technischen Panne. Neil Sedaka kenne ich natürlich auch. Seine Songs Oh Carol oder One Way Ticket to the Blues waren ja große Erfolge. Und dann noch ein Brief mit erfreulichen Nachrichten von Nuri. Hallo liebe Ufuk, zunächst einmal die gute Nachricht, Jace ist aus dem Krankenhaus. Er muss sich jetzt aber regelmäßig beim Arzt und in der Klinik untersuchen lassen. Er ist aber auch nach wie vor meine größte Inspiration. Durch ihn kam ich in den letzten Tagen auf eine Reihe neuer AQSLs, die ich dir gerne zeigen möchte. Leo war am Samstag wieder zu Hause. Ich arbeite ja jetzt mit einem Mikrofon, das viel kleiner ist, aber einen guten Klang hat. Er hat mein altes, großes Mikrofon an seinem Laptop angeschlossen und übt kräftig. Er hat eine Minishow aufgenommen, die er Leos Funkshow getauft hat. Ich sollte sie mir anhören. Es ist noch Luft nach oben, aber ein sehr guter Anfang. Zum Üben musste ich ihm als Interviewpartner zur Verfügung stehen. Das habe ich dann gemacht. Hinterher gesagt, Interview mal Norbert. Da meinte er, er wollte einen Profi. Seinem Vater hat er eh nicht viel zu sagen. Ich erkenne in diesen Sprüchen immer mehr Bianca wieder. Leo hat zu seiner Show eine Karte ohne meine Hilfe gestaltet. Sie sieht sehr gut aus, aber ich glaube, dass er sie nicht verwenden kann, weil das Grundmotiv sieht mir aus wie eine existierende Karte, die gegen das Urheberrecht verstoßen würde. Ich sende sie dir zur Ansicht auch mal mit. Liebe Grüße, Nuri. Lieber Nuri, das ist ja eine sehr schöne Nachricht. Super, es freut mich sehr, dass es Jace jetzt besser geht und er wieder zu Hause ist. Lieber Nuri, Leo als Moderator wird vielleicht mal so erfolgreich wie du oder wie sein Vater Norbert. Ja, die EQSL-Karte hat er sehr schön gestaltet, aber da er ja noch ein Kind ist, könnte er vielleicht eine lustigere EQSL-Karte gestalten, so nicht so seriös. Was meinst du? Auf jeden Fall bist du sicherlich sehr stolz auf Leo. Mein Neffe Onur, meine Nichten Ekin und Neil und ein Freund von ihnen haben gemeinsam ein Lied aufgezeichnet. Das Lied handelt über Umweltschutz, Tierschutz und dass wir nur eine einzige Welt haben, die wir schützen müssen. Auch diese Aktion finde ich super, dass Kinder und Jugendliche der Umwelt bewusst sind. Lieber Nuri, liebe Grüße an Leo und Jace und Norbert. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Hildesheim und bleib gesund, lieber Nuri Streichert. Liebe Freunde der deutschen Redaktion, heute wollen wir auch unseren lieben Freund Detlef Meyer in Wittmund besuchen. Unser lieber Freund schreibt uns, Merhaba Ufuk, die Feiertage nahen. Zu Dienstag, 31. März, werde ich die Rosenberg-Klinik verlassen. Im Anschluss daran habe ich 2 Tage Urlaub. Dann haben wir Karfreitag, ein stiller Tag ohne öffentliche Veranstaltungen. Es folgt Karsamstag, dann Ostersonntag und Ostermontag. Am Dienstag bin ich wieder im Job. An Ostern werde ich mittags mit dem PKW in Groningen zum Shopping eintreffen. Es ist verkaufsoffen. Der Karfreitag ist in Deutschland der höchste kirchliche Feiertag. In den Niederlanden ist es ein Werktag. Der Beamte bekommt ab 15 Uhr arbeitsfrei, um einen Gottesdienst zu besuchen. In der Groninger Martinikerk kommt das Stück Crucifixion von Steiner zur Aufführung. Grötjes Detlef. PS, zur letzten Sendung. Über eine Waffensammlung verfüge ich nicht. Die Gefahr, von einem anderen mit der eigenen Waffe erschossen zu werden, ist sehr hoch. Waffenträger neigen schon einmal zur Selbsttötung, das ist nicht unüblich. Den Sprint im 100-Meter-Lauf habe ich nicht weiter verfolgt. Lieber Detlef Meyer, inzwischen hast du sicherlich die Rosenberg-Klinik wieder verlassen und erholst dich jetzt. Einen Tag vor religiösen Festen, also Zuckerfest und Opferfest, haben Beamte auch ab Mittag arbeitsfrei in Türkei. Lieber Detlef, vielen Dank für deine Antwort auf meine Fragen zum Waffenbesitz und 100-Meter-Lauf. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Wittmund und bleib gesund, lieber Detlef Meyer. So, meine lieben Freunde, jetzt kommen Ihre Briefe in Kurzform. Franz Schanzer, Niederschrems, Österreich. Empfangsbericht Radio TRT Ankara, 26. März, 12.30 Uhr UTC, Simpo 54544. RX Unidense R 2021, leichtes Fading. Wertes Team von Radio TRT, liebe Ufuk, Ich übersende heute wieder einen Empfangsbericht bei gutem Empfang. Sehr interessantes Programm. Heute ist wieder der Winter ins Land gezogen. Schneefälle und Kälte haben den Tag begleitet. Morgen soll es wieder kräftig schneien. Wir werden sehen, wie lange das Wetter noch andauert. Die Marillenblüte in der Wachau hat schon eingesetzt. Hoffentlich erleiden die Marillenbäume keinen Schaden durch die Kälte. Wir werden ja sehen. Mit freundlichen Grüßen, Franz Schanzer. Walter Grube, Bad Harzburg, 26. März, 12.30 Uhr UTC, Simpur 5x4, Empfänger JASU-FRG 8800 mit JASU-FRT 7700 und Teleskopantenne. Sehr geehrte Frau Dr. Ufuk-Getschem, interessiert habe ich wieder der heutigen Sendung zugehört. Im Briefkasten gefiel mir besonders der Beitrag zur ehemaligen Hedja-Eisenbahnlinie und der Einsatz Türkei beim Wiederaufbau zerstörter und fehlender Streckenabschnitte. Danke auch für die Informationen zu den Sendezeiten und Frequenzen des neuen Sommersendeplans von TRT in Deutsch. Über eine QSL-Karte würde ich mich wieder sehr freuen und bedanke mich im Voraus. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Beste Grüße von Walter Grube. Guido Paul, Bonn. Liebe Ufuk, am 24. März habe ich wieder zu eurer Sendung eingeschaltet. Neben den Nachrichten, die ich auch an anderen Tagen immer mit Interesse verfolge, hat mir diesmal das Märchen zu den Nachtigallen sehr gut gefallen. Ich habe die Sendung zum ersten Mal mit meinem Oldtimer BMW Autoradio von 1981 hören können, in wirklich guter Qualität, Simpo 55544. Durch ein Gegengewicht am Antennenfuß war auch kein störendes Brummen mehr zu hören, das ich schon hin und wieder an anderen Tagen hatte. Ich freue mich weiterhin, eure Sendungen verfolgen zu können. Ich wünsche dir und der Redaktion alles Gute. Guido aus Bonn. Bernd Seiser, Ottenau. Unser lieber Freund hat uns zwei Empfangsberichte geschickt. Er hat unsere Mittagssendung am 5. März mit Simpo 44343 empfangen und unsere Mittagssendung am 26. März mit Simpo 34343. Und er schreibt uns, am 29. März war TRT auf den Sommerfrequenzen gut zu hören. Auch die Mittagssendung am 30. März war gut zu empfangen. Gabi in Zürich hat vermutlich noch nicht an TRT geschrieben, aber ihr Freund Klaus Irrgang ist bei den RTI-Hörerclubs Ottenau und Berlin sowie auch bei TRT gut bekannt und er wird ihr die Geburtstagsglückwünsche gern übermitteln. Ich freue mich, wenn euch bald Manfred Korn besucht und uns darüber beim 45. überregionalen DX-Treffen berichten wird. Herzliche Grüße und beste Wünsche aus Ottenau, Bernd. Meine lieben Freunde, ein lieber Gruß geht diese Woche an unseren lieben Freund Alfred Albrecht in Emmendingen. Unser lieber Freund hat uns zwei Empfangsberichte zu unserer Mittagssendung am 19. und 26. März geschickt. Er empfing mit einem Grundig-Satellit 2000 mit Teleskopantenne die Mittagssendung am 29. März mit Simpo 34433 und am 26. März mit Simpo 5x4. Noch ein lieber Gruß geht an unseren lieben Freund Siddhartha Bhattacharjee in Indien. Er hat unsere Mittagssendung zwischen dem 12. und 17. Januar und zwischen 26. und 31. Januar mit SIO 433 empfangen. Sein Empfänger ist ein X-Data 808 mit Loop-Antenne. Lieber Siddhartha Bhattacharjee, vielen Dank für die lieben Grüße zum Zuckerfest. Und noch ein lieber Gruß geht an unsere liebe Freundin Petra Kugler nach Ottenau. Sie hat uns mit einem JASU-FRG 8800 mit 10 Meter Langdrahtantenne am 19. März empfangen. Ihre Simpo-Werte zu unserer Mittagssendung sind 34343. Ja, meine lieben Freunde, ich muss mich wieder ganz schnell von Ihnen verabschieden. Wünsche allen Freunden alles, alles Gute und Gesundheit. Bis zur nächsten Briefkastensendung am nächsten Donnerstag um die gleiche Zeit und auf der gleichen Frequenz mit Ihnen allen zusammen hoffentlich. Vergessen Sie bitte nicht, die Briefkastensendung wird am Sonntag wiederholt. Die Sendung wurde von Ufuk Getschem moderiert. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören und Hoşçakalın.
Unser Briefkasten. Bir yanı demirden kor, bir yanı aklı senin. Tagebuch Palästina.
Manchmal verändert sich die Geschichte nicht an einem einzigen Tag. Doch eines Morgens wacht man auf und nichts ist mehr so wie zuvor. Für Palästina war dieser Morgen im Mai 1948. Über Jahrhunderte hinweg floss das Leben in diesen Ländern im Einklang mit der Fruchtbarkeit des Bodens und der Gerechtigkeit des Himmels. In Jerusalem öffneten sich die Märkte, im Hafen von Haifa legten Schiffe an. In Galiläa wurden Oliven geerntet. In Jaffa erstreckten sich Orangenhaine bis zum Meer. In Nablus kochten die Seifenkessel in der Wärme einer jahrhundertenalten Tradition. Das Leben ging weiter. Doch in der Mitte des 20. Jahrhunderts geriet Palästina ins Zentrum eines heftigen politischen Sturmes. Die Spannungen, die 1947 mit dem Teilungsplan der Vereinten Nationen begannen, erreichten im Frühjahr 1948 einen Punkt ohne Wiederkehr. Am 14. Mai 1948 wurde auf der Weltkarte eine neue Grenze gezogen. Doch für diejenigen, die auf der anderen Seite dieser Grenze blieben, begann genau an diesem Tag eine Finsternis. Als am nächsten Tag der Krieg ausbrach, vollzog sich der wahre Bruch nicht an der Frontlinie, sondern in den Dörfern und Städten. Diesem Bruch gaben die Palästinenser einen einzigen Namen, Nakba. Das bedeutet die große Katastrophe. Im Laufe des Jahres 1948 wurden mehr als 700.000 Palästinenser vertrieben. 700.000. Das ist nicht nur eine Zahl. Es bedeutet 700.000 unvollendete Abendessen, 700.000 verschlossene Türen und 700.000 Träume über die Zukunft. Hunderte Dörfer wurden entvölkert. Einige wurden vollständig zerstört, andere von den Landkarten gelöscht und umbenannt. Die Menschen fanden sich plötzlich in Nachbarländern, an Grenzlinien oder in provisorischen Zelten wieder. Einer von denen, die damals aufbrachen, war mein Großvater Mansur, der das Dorf Tulaila bei Safat verließ. Jahre später erzählte er über diesen einen Tag wie folgt. Als ich das Haus verließ, schloss ich die Tür ab. Ich steckte den Schlüssel in meine Tasche. Zu meiner Frau sagte ich, in 3 Tagen kehren wir wieder zurück. Aber diese 3 Tage endeten nie. Er starb schließlich im Flüchtlingslager Yarmouk in Damaskus. Diese Geschichte gehört nicht nur einer einzigen Familie. Derselbe Satz wurde 1000-fach in 1000 verschiedenen Dialekten wiederholt. Die Wege ins Exil trugen für jede Stadt einen anderen Schmerz. Zehntausende Menschen, die zu Fuß aus Lida aufbrachen, gingen in der Julihitze fast ohne etwas bei sich einer ungewissen Zukunft entgegen. Dieser Weg war im palästinensischen Gedächtnis nicht nur eine Migration, sondern ein Pfad der Trauer, geschrieben mit Staub, Durst und Tränen. Fischer, die von Jaffa aus mit Booten aufs Meer hinausfuhren, Familien, die von Safed in Richtung der Grenze Syriens und des Libanon schritten. Sie alle trugen denselben Gedanken. Wir gehen nur für eine Weile. Doch diese Zeit wurde für sie zu einem ganzen Leben. Einige konnten nicht weit gehen. Sie wurden zu Flüchtlingen im eigenen Land. Sie wurden zu Binnenvertriebenen, die ihre eigenen Dörfer vom gegenüberliegenden Hügel hinter Stacheldraht beobachteten. Während sie auf ihre eigenen Häuser blickten, gaben sie den Schmerz, als Fremde zu gelten, von Generation zu Generation weiter. ...1948 ist nicht nur das Jahr eines Krieges. Es ist auch ein Bruch im Gedächtnis. Die ersten Stationen palästinensischer Flüchtlinge waren Zeltlager in Jordanien, im Libanon und in Syrien. Anfangs glaubte niemand, lange bleiben zu müssen. Sie dachten, sie würden nach wenigen Wochen zurückkehren. Doch mit der Zeit wurden die Zelte dauerhaft. Stoff wich Betonwänden. Provisorische Lager verwandelten sich in Viertel, aus denen es schwer war, zu entkommen. Und eine Generation wurde geboren, die ihre Häuser nie gesehen hat. Und eine Generation wurde geboren, die ihre Häuser nie gesehen hat, aber die ihren Schlüssel um ihren Hals tragen. Heute beginnen die Familiengeschichten von Millionen Palästinensern, die über die ganze Welt verstreut sind, genau in jenem Jahr, mit einem Koffer, einem rostigen Schlüssel an eine niemals endende Rückkehr. Für die Palästinenser ist Nakba kein Ereignis, das 1948 endete. Sie ist ein Zustand des Exils, an den sie sich jeden Morgen neu erinnern. Sie lebt weiter in den engen Gassen eines Flüchtlingslagers, in den bestickten Kleidern, die eine Großmutter in ihrer Truhe aufbewahrt. Die Geschichte der Städte ist nun mit der Geschichte des Exils verschmolzen. Nächste Woche werden wir genau zu den Orten dieses Exils gehen, zu den Flüchtlingslagern, die auf Karten wie ein kleiner Punkt erscheinen, aber die Identität von Millionen geprägt haben. Denn manchmal versucht sich eine Heimat zwischen Betonblöcken, die in den Himmel ragen, und engen Gassen neu zu errichten. So geht die Geschichte Palästinas weiter. Mit Schmerz, aber vor allem mit einem Gedächtnis, das weiterhin lebendig ist.
Tagebuch Palästina.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Yer Türkiye'nin Ses Radyosu. Gepleyer, Türkiye'nin ses radyosu.